So, dann will ich zum Anfang der Predigt noch beten. Ihr könnt gerne sitzen bleiben. Vater, ich danke dir ja für den Sonntag. Danke, dass wir jetzt in dein Wort schauen dürfen. Und ich bitte dich, dass du uns Konzentration schenkst, dass du uns schenkst, dass wir ja nicht abgelenkt sind. Schenk uns auch, dass wir verstehen, was wir lesen und dass wir das dann auch in unserem Leben auch leben können. Bitte stärke uns und ermutige uns. Danke, dass du mit dabei bist. Amen. Ja, ich sehe, wir haben ein paar Gäste auch, also ein paar neue Gesichter sind hier und da will ich an dieser Stelle erstmal sagen, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr und auch alle anderen fühlen sich wohl und wenn ihr irgendwelche Fragen habt und irgendwas nicht versteht, warum was gesagt wird, auf mich zukommen, was gesagt worden ist, was komisch klingt, dann könnt ihr gerne nachher auch auf mich zukommen und können gerne uns die Zeit nehmen, auch diese Dinge zu erklären. Genau, ich hoffe, jeder fühlt sich wohl. Und als zweites, heute ist ja so ein bisschen manches anders vom Ablauf und mit den zwei Beitragsliedern und so weiter. Und man merkt, finde ich, oft sonntags, dass es relativ bisschen unruhig ist, so dass die Kinder irgendwie wuseln, dass dann die Kopfhörer mal nicht funktionieren, die Übersetzung, dass jemand zu spät kommt hier und da. Und ja, vielleicht manche ärgern sich darüber, weil sie denken, ah, ich will jetzt eigentlich konzentriert sein und zuhören, aber irgendwie ist es so unruhig. Und natürlich versuchen alle irgendwie so leise zu sein, wie es geht, aber wer versucht es darüber, sich zu ärgern, der kann auch den Gedanken haben, dass es schön ist, dass wir hier Kinder haben, dass es schön ist, dass wir hier viele Leute sind, dass Leben da ist, dass es viele Ansagen gibt, weil es viel auch unter der Woche hier passiert. Es ist einfach, wo Leben da ist, da ist es auch manchmal unruhig. Und heute geht es auch um einen Hirten und Schafe und ich denke auch, dass in einer Schafherde, da geht es auch nicht, dass alle Schafe ganz still sind. Also wer mal eine Schafherde gesehen hat, da ist auch eine ganz schöne Unruhe da. Genau, und da sind wir eigentlich dann schon mitten in der Hinleitung zum Text. Ja, es geht um Schafe, es geht um einen Hirten, es geht um Leute, die es nicht gut mit den Schafen meinen. Und der heutige Predigttext, der steht in Johannes 10. Tom, kannst gerne den Beamer anschalten. In Johannes 10, die Verse 1 bis 18. Ich werde zwar am Anfang hier den Text haben, aber es ist auch hilfreich, wenn ihr eine Bibel habt und mitlest. Wer jetzt noch keine hat und gerne eine will, hinten rechts und links sind Regale, da sind Bibeln drin. Holt euch noch gerne eine, das ist, denke ich, heute auch hilfreich. Ich lese den Text, Johannes 10, 1 bis 18. Da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme. Und er ruft seinen eigenen Schafe beim Namen und führt sie hinaus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Dieses Gleichnis sagte ihnen Jesus, sie verstanden aber nicht, wovon er zu ihnen redete. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und ich bin den Meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und ich habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Soweit der Bibeltext. Also worum geht es hier in dem Text? Was haben wir gerade gelesen? Und ich versuche es mal mit eigenen Worten irgendwie zusammenzufassen. Jesus spricht in den ersten 6 Versen auch davon, dass es ja Schafe, einen Stall, einen Hirten, auch Räuber gibt und einen ja, Torhüter, einen Wächter gibt. Und der Wächter, der Hirte, der kann einem Wächter einfach vorbeigehen. Der Wächter lässt den Hirten zu den Schafen, weil er der Hirte ist. Aber es gibt eben auch Diebe, die lässt der Wächter natürlich nicht rein. Die müssen von anderswo hineinsteigen. Irgendwo durchs Fenster oder hinten oder irgendwo, wo sie einen Weg reinfinden, aber eben nicht durch die Tür. Und die Schafe, die kennen den Hirten und die kennen auch die Stimme und sie folgen dem Hirten nach und nicht diesen Räubern oder den falschen Hirten. Und Jesus sagt das, und hier ist davon die Rede, dass es ein Gleichnis ist, also das ist natürlich ein Bild, also Jesus hatte ja wahrscheinlich keine echten Schafe, die da mit ihm gezogen sind, sondern es ist natürlich ein Bild, die Schafe sind die Menschen und Jesus ist halt der Hirte, der auf sie aufpasst und sie führt und leitet. Und das ist jetzt quasi so ein Gleichnis, und hier steht im Text, dass die Menschen nicht so richtig verstanden haben, wovon er jetzt eigentlich redet. Dann setzt Jesus irgendwie nochmal an und er spricht wieder zu ihnen und er sagt dann, dass er selbst die Tür ist. Um zu den Schafen zu kommen, braucht man die Tür, also Jesus. Wer durch diese Tür hineingeht, der wird gerettet werden. Also klar, um gerettet zu werden, braucht man Jesus. Und die Bekehrung zu ihm wird als durch diese Tür hineingehen eben beschrieben. Im Text wird klar, dass Jesus als der gute Hirte das Beste für die Schafe will und ihnen Leben geben will und es aber auch viele andere gibt, die nicht das Beste wollen, die Schafe töten und stehlen wollen und bedrängen wollen. Und Jesus vergleicht sich als guten Hirten dann mit einem Mietling. Also das Wort Mietling ist jetzt in unserer Sprachgebrauch irgendwie nicht mehr so bekannt. Ist einfach ein Angestellter. Jemand, dem die Schafe nicht gehören, sondern der ist angestellt als Hirte. Und natürlich als Angestellter, wenn ein Wolf kommt, dann rennt man weg, um sein eigenes Leben zu schützen. Das ist ganz klar, weil ihm gehören die Schafe nicht. Warum sollte der Angestellte sein Leben hier für die Schafe riskieren? Und Jesus sagt dann aber, dass er als guter Hirte anders ist. Ja, dass er sein Leben für die Schafe gibt. Und dann spricht Jesus zum Schluss davon, dass es noch andere Schafe gibt, die aber auch Teil der Herde sind. Nun, was ist damit gemeint? Ich denke, Jesus ist in erster Linie erstmal zum Volk Israel gekommen, aber diese anderen Schafe, das sind wir. Das sind alle die nicht zum Volk Israel gehören. Und Jesus sagt jetzt nicht, ja, das ist so eine Zweiklassengesellschaft, die Israeliten sind irgendwie höher, sondern er sagt dann, ja, es wird eine Herde und ein Hirte sein. Und wir sind quasi die anderen Schafe, die aber auch mit dazugehören. Ja, und am Schluss bekräftigt Jesus auch nochmal seine Aussage, dass er der gute Hirte ist. Also, wieso ist Jesus der gute Hirte und was macht ihn zum guten Hirten? Zum einen, weil er sein Leben für die Schafe gibt. Und zum anderen, weil es ein starker Hirte ist. Also ein schwacher Hirte kann die Schafe nicht beschützen. Aber Jesus sagt hier, dass er Vollmacht über das Leben hat. Er sagt, ich kann mein Leben geben, aber es auch wieder nehmen. Also er ist mächtiger als der Tod. Und diese Macht, die er hat, dass er sagt, ja nicht mal der Tod hat Macht über mich. Jemand, der mächtiger ist als der Tod, der hat auch Macht, die Schafe zu beschützen und zu bewahren. Und als dritter Grund dafür, dass Jesus eben der gute Hirte ist, ist, dass der Vater ihn dazu beauftragt hat, dass Gott, der Vater, ihm den Auftrag gegeben hat. Hier im Text steht auch noch, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Der Vater, der liebt Jesus natürlich oder hat Jesus davor auch schon geliebt. Aber Jesus gibt hier dem Vater einen weiteren Grund, ihn zu lieben. Genau, von daher, das ist so ein bisschen die Handlung, die wir im Text haben. Und das ist so ein bisschen hin und her. Der Hirte macht dies, die anderen machen das, die Schafe das. Und ich glaube, um den Text ein bisschen besser zu verstehen oder so einen besseren Überblick zu haben, ist es hilfreich, wenn wir uns einfach mal anschauen, welche Personen oder Gruppen kommen in diesem Text vor und was machen die eigentlich? Also da ist zum Beispiel der Torhüter. Der kommt im Text nur ganz kurz vor. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wer dieser Torhüter ist. Also wenn man auch in Kommentaren liest, da gibt es viele unterschiedliche Meinungen. Manche sagen, dass die Torhüter die Propheten aus dem Alten Testament sind, die Jesus vorbereitet haben. Andere sagen, dass der Torhüter Johannes der Täufer meint, weil er quasi ja, den Weg für Jesus bereitet hat. Manche sagen, dass auch der Heilige Geist der Torhüter ist, weil er quasi uns zu Jesus führt und Jesus zu uns. Ich weiß es nicht genau, muss ich ehrlich sagen, wer dieser Torhüter ist. Der kommt ja auch nur ganz kurz in diesem Text vor. Aber genau, er kommt vor. Abgesehen vom Torhüter wird auch noch der Vater im Text erwähnt. Auch vom Vater sehen wir jetzt nicht so sehr viel in dem Text. Also der Vater kommt am Ende vor und da heißt es ja, dass der Vater Jesus liebt und dass der Vater ihm den Auftrag gegeben hat. Also so diese zwei Kernpunkte wird über den Vater genannt. Wer auch nicht sehr viel vorkommt, ist der Mietling, der Angestellte. Genau, also aus der Perspektive von Jesus ist es wahrscheinlich die jüdische Führung, also die geistlichen Führer von den Juden. Der Kontext ist hier, dass ja, darüber hat Tom vor einigen Wochen gepredigt, dass der Blinde gesund gemacht worden ist und dann geht es eben darum, um dieses Wunder, was Jesus getan hat und wer Jesus ist und mit welchem Recht und so weiter. Und daraufhin sagt jetzt Jesus das mit den Schafen und auch mit dem Mietling. Und er stellt hier den Mietling als jemanden dar, dem es offensichtlich nicht um das Wohl der Schafe geht, sondern dem es darum geht, ja, Geld zu verdienen. Also der ist Angestellter, der macht seinen Job, der kriegt sein Gehalt. Das ist sein klares Ziel, dass er quasi sich nicht eigentlich um die Schafe kümmert, sondern eben ja, Geld verdienen will. Und ich glaube, dass dieser Mietling, ja, dass Jesus gut damit auch eben die religiöse Führung der Juden meinen könnte, die vielleicht weniger darauf bedacht waren zu gucken, ja, was tut den Menschen gut, was brauchen die Menschen, sondern in der Bibel lesen wir oft davon, dass sie darauf bedacht waren, wie stehen sie selber da, was haben sie davon, was könnte ihre Macht schwächen. Also ich glaube, da waren eher solche ja, Motivationen irgendwie vorrangig. Und ich denke, auch heutzutage gibt es auch noch viele solcher Mietlinge oder falscher Hirten. Also es gibt leider genug, die darauf aus sind, Geld zu verdienen oder berühmt zu werden. Ich denke, gerade wenn ich mir amerikanische Fernsehprediger anschaue, die irgendwie eine schöne Predigt halten, die in Mega-Gemeinden sind, die ein eigenes Privatjet haben, um zu ihren Vorträgen zu fliegen, da frage ich mich schon manchmal, um was geht es da eigentlich noch? Und ich denke, auch wenn es jetzt nicht unbedingt Geld ist, was man gerne hätte, auch bei zum Beispiel christlichen Influencern in den sozialen Medien, frage ich mich das schon auch manchmal. So, um was geht es da jetzt? Natürlich will ich nicht urteilen, weil ich die Herzen nicht kenne und die Motivation nicht kenne, aber es sind trotzdem manchmal, wo ich mir denke, wo liegt da wahrscheinlich die Motivation? Und auch uns als Freikirche, wer uns nicht gut kennt oder da nicht viel Bescheid weiß, da habe ich schon immer wieder gehört, ja, ihr seid doch bestimmt eine Sekte und Sekten, die wollen eigentlich immer nur das Geld der Leute haben. Und das finde ich sehr schade, dass Menschen so denken. Aber umso besser finde ich es, dass wir keine festen Mitgliedsbeiträge haben. Also, dass wir nicht schon von vornherein das Geld von den Leuten quasi abziehen. Also viele regen sich ja über die Kirchensteuern auf und genauso wollen wir eben nicht sein. Und ich bin auch froh, dass wir nur eine kleine Spendenbox haben. Die meisten übersehen unsere Spendenbox, die hängt da hinten in der Ecke. Und das finde ich aber gut. Also, dass das jetzt nichts ist, was so vorrangig ist, wo ständig darum geworben und gebettelt wird. Ja, und wem es nicht um Geld geht, habe ich schon anklingen lassen, dass es eben auch viele, ja vielleicht einfach um Anerkennung geht, um darum geht, gesehen zu werden oder Einfluss zu haben. Und solche Motivationen machen einen zum schlechten Hirten. Und von daher wer irgendwie Verantwortung hier in der Gemeinde hat, ist es schon sowas, was man sich selber mal hinterfragen kann, worum geht es mir eigentlich? Mache ich jetzt meinen Dienst, um gesehen zu werden, oder habe ich ein Anliegen für die Menschen und für Gott? Ja, und ich muss auch sagen, also gerade in den sozialen Medien, auf Instagram oder YouTube oder TikTok, oder gibt es ganz viele, ja, Prediger, sag ich mal, ganz viele, die viel Geistliches weitergeben, aber es gibt auch ganz viele, die Schlechtes weitergeben, wo zwar christlich vorne draufsteht, aber was eigentlich keine guten Sachen sind. Im Text war auch davon die Rede, dazu kommen wir später, dass die Schafe kennen die Stimme des Hirten, und es gibt eben auch viele falsche Stimmen, und da ist einfach ja meine Warnung und auch meine Sorge, gerade für die jüngeren Menschen, gerade auch für die Jugendlichen und Teens, die viel dann auch da unterwegs sind, ja, wo ich einfach denke, ich hoffe einfach, dass man vorsichtig ist, dass man prüft, was man da sieht, dass man sich nicht jeden Quatsch anschauen muss. Und es gibt so vieles Falsche, so viele falsche Hirten. Und da ist einfach ja meine Bitte an euch, wenn ihr im Internet irgendwie so unterwegs seid, passt auf, was gesagt wird, und prüft alles, das Gute behaltet. Ja, es geht dann weiter. Als nächstes kommt dann auch der gute Hirte vor. Über den guten Hirten wird deutlich mehr gesagt als über die anderen drei. Ich habe es mal ein bisschen so grob zusammengeschrieben. Der gute Hirte, von dem wird gesagt, dass er durch die Tür geht, dass er die Schafe ruft und führt, dass er vor den Schafen hergeht, dass er selber die Tür ist, dass er Leben im Überfluss gibt, dass er sein Leben für die Schafe lässt, dass er die Schafe kennt, ja, dass er Macht hat, sein Leben zu nehmen und es wieder zu lassen, dass er Vollmacht über Leben und Tod hat und auch, dass er vom Vater beauftragt ist. Also man sieht hier, Jesus ist schon sehr im klaren Kontrast zu den anderen Hirten. Was ich interessant finde, dass Jesus sagt, dass er die Tür ist. Also das kommt ja auch vor. Und da habe ich mich schon gefragt, wenn man es so liest, Jesus sagt, ich bin die Tür, aber er ist auch der Hirte. Und wer sich jetzt gefragt hat, ja, was könnte jetzt das eigentlich im Text bedeuten, dass Jesus hier sich selber als Tür und Hirte darstellt? Naja, zum einen denke ich, es war ein Gleichnis, also Jesus kann sich hier mehrere Rollen in seinem Gleichnis geben. Aber ich hatte auch gelesen, und das finde ich sehr ein schönes Bild und sehr plausibel, dass quasi ja, der Stall für die Schafe nicht immer so ein gemauertes Haus war mit Dach und Fenster und einer schönen Tür, sondern dass es oft eher so Mauern waren oder selbst auch nur auf dem Feld mit Gestrüpp so eine Mauer gesetzt, die nach oben hin offen ist, aber zu den Seiten geschlossen, und da gibt es dann einen kleinen Durchgang. So einen kleinen Durchgang, wo die Schafe dann hindurchschlüpfen können. Und da ist dann entweder eine Mauer oder so Dornengebüsch eben, dass da keine fremden Tiere, wilden Tiere kommen. Und wenn Jesus sagt, er ist die Tür, dann ist so, glaube ich, dieses Bild, dass der Hirte, wenn alle Schafe drin sind, dass der Hirte sich dann selber vor diese Öffnung legt oder hinsetzt und da eben die Nacht verbringt. Und wer quasi zu den Schafen hinein will, der muss entweder woanders drüber steigen oder er muss eben am Hirten vorbei. Und das finde ich so ein schönes Bild. Und so ist quasi Jesus eine menschliche Tür. Also das finde ich, das klingt schon plausibel, dass jetzt damit, wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, dass es jetzt keine echte Tür mit Angeln aus Holz ist, sondern dass er ja da sitzt vor den Schafen und auf die Schafe aufpasst. Und dass er genau weiß, wer da jetzt rein oder raus will oder wer was vorhat. Und das finde ich ein sehr schönes und ermutigendes Bild, dass Jesus selbst ja vor den Schafen sitzt, am Eingang sitzt und aufpasst. Von daher, wenn man sich auch diese Sachen anschaut, was über Jesus gesagt wird, muss man sagen, ja, Jesus ist der gute Hirte. Und er ist auf der einen Seite der mächtige Hirte, der vom Vater beauftragt wurde, der Macht über Leben und Tod hat, der allmächtige Gott. Auf der anderen Seite ist er doch der liebende und gütige Hirte. Ein Hirte, der seine Schafe kennt, der sie liebevoll auf grüne Weiden führt. Er versorgt die Schafe, er führt sie, er kennt sie wirklich. Und ich finde es so erstaunlich, dass im Text davon die Rede ist, dass Jesus die Schafe kennt, so wie er den Vater kennt. Und ich meine, man weiß es eigentlich, dass Jesus als Gott allwissend ist und natürlich kennt er uns zu 100%, aber mich hat es nochmal neu beeindruckt, wo ich denke, ja, wie gut kennt Jesus den Vater? Was für eine innige Beziehung sie haben und wie, der weiß ja alles von ihm. Und dass Jesus hier dieses Bild auf uns verwendet und sagt, so wie er den Vater kennt, kennt er dich. Also als ich mir das so auf der Zunge zergehen lassen hatte, dachte ich mir, wow, was für einen guten und liebevollen Hirten haben wir, der uns zu 100% kennt und der kennt jedes der Schafe ganz genau. Der weiß, welches Schaf vielleicht Magenprobleme hat, welches Schaf sich am Vortag am Bein gestoßen hat, welches Schaf lieber das saftige Gras mag und welches Schaf lieber das Klee mag. Er weiß, was die Schafe brauchen. Und wir Menschen, wir verlieren oft den Überblick. Wir Menschen, wir haben vielleicht so ein, zwei Personen im Kopf und dann irgendwie vergessen wir manchmal was oder denken, ach, da wollte ich mal nachfragen. Aber Jesus ist nicht so. Er kennt seine Schafe und er weiß, was sie brauchen. Und von daher muss man sagen, ja, Jesus ist wirklich der gute Hirte. Und der steht natürlich im Kontrast zu den Dieben und Räubern. Von denen wird gesagt, dass sie eben nicht durch die Tür gehen und dass sie kommen, um zu töten und zu verderben. Also hier wird klar, das sind keine Leute, die es gut mit den Schafen meinen. Also eigentlich ist offensichtlich, als Schaf, da gehe ich ja nicht freiwillig mit diesem Dieb mit. Der will mir ja nur das Schlechte. Also diese Diebe und Räuber sind sehr egoistische und selbstsüchtige Leute, böse Menschen. Dieben geht es darum, viel Beute zu machen. Und im Text steht auch, dass die kommen, um zu töten und zu verderben. Es gibt Menschen, die fügen absichtlich anderen Menschen Leid zu. Es gibt sie. Und davor warnt Jesus. Und Jesus spricht auch davon, am Anfang, dass diese ja vor ihm gekommen sind. Und da ist jetzt die Frage, was meint Jesus damit? Und ich denke auch, dass hier, Jesus spricht ja auch zu den Juden. Und ich glaube, dass es hier Menschen gemeint sind, die vor Jesus da waren und selber von sich behauptet haben, sie wären der Messias. Sie wären der Hirte. Das ist quasi in der Geschichte von Israel gab es viele Leute, die sich selber zum Führer gemacht haben. Und eigentlich dieser ganze Text, das ist eigentlich nur eine Debatte darüber mit der jüdischen Führung, wer hat eigentlich das Sagen? Wer hat das Recht, der geistliche Führer zu sein? Wer ist jetzt eigentlich der gute Hirte? Und darum geht es und dass Jesus hier quasi auf diese Leute verweist, die quasi ja eigenmächtig ein guter Hirte sein wollten und es aber nicht konnten. Also viele kamen zum jüdischen Volk und haben behauptet, ihre geistlichen Oberhäupter und Führer zu sein. Und die waren aber selbst ernannte Messiasse. Also sie stiegen anderswo hinein. Also sie wollten selber, ohne dass sie vom Vater den Auftrag hatten, wollten es selber eigenmächtig versuchen. Sie sind nicht durch die Tür gegangen, so wie es richtig wäre, sondern sie sind anderswo hineingestiegen. Und das ist, denke ich, hier auch so das, worüber auch Jesus spricht, über diese selbsternannten Führer des Volkes. Und dann als letztes gibt es ja auch noch die Schafe. Die Schafe kommen hier auch oft im Text vor und über die Schafe wird gesagt, dass sie hören auf die Stimme des Hirten. Sie gehen dem Hirten nach, sie kennen seine Stimme, sie folgen keinem Fremden, sie werden durch Jesus gerettet, sie finden Weide und gehen ein und aus. Ja, bei den Schafen ist die Sache irgendwie recht klar. Sie haben den Hirten und den kennen sie, dem vertrauen sie. Sie kennen seine Stimme und folgen ihm nach. Und in diesem Bild, was Jesus hier verwendet, ist eigentlich, das Schaf hat hier die entspannteste Rolle. Also das Schaf hat hier nicht viele Aufgaben, sondern das Schaf, muss einfach nah beim Hirten sein. Das Schaf lässt sich vom Hirten führen und versorgen. Und hier ist es recht absolut formuliert: Sie kennen meine Stimme. Ja, wir haben jetzt die Personen und Gruppen angeschaut, die hier im Text vorgekommen sind. Aber eine Gruppe, die eher indirekt eigentlich nur vorkommt, haben wir noch nicht genannt. Und das sind die Zuhörer. Also Jesus hat ja mit den Pharisäern gesprochen, aber es waren mit Sicherheit noch ganz viele andere, die zugehört haben. Und auch wir, die wir den Text lesen, sind in der Rolle der Zuhörer. Wir hören das, wie Jesus über sich als guten Hirten spricht. Wir hören das, wie Jesus über die Diebe und Räuber spricht. Wir hören das, wie Jesus uns als Schafe darstellt. Und dann ist jetzt die Frage, was hat es jetzt mit mir zu tun? Ich habe euch das extra so nebeneinander gestellt, dass man es so irgendwie im Überblick hat, dass man ja diesen Vergleich hat, der hier so gut rauskommt. Von daher ist jetzt für uns die Frage, die wir hier heute hier sind, ja, was hat es jetzt mit mir zu tun? Was ist mit mir und wem vertraue ich, wem will ich folgen? Und das ist jetzt der letzte Teil der Predigt. Ja, was hat es mit mir zu tun? Was soll ich jetzt machen? Da habe ich jetzt als erstes, werdet ein Teil der Herde. Jesus führt es hier nicht weiter aus, er sagt es nur relativ kurz, aber er belässt es dabei, dass er sagt, dass er die Tür ist und jeder, der durch ihn durchgeht, der wird gerettet werden und er schenkt Leben im Überfluss. Ja, wie man durch diese Tür geht, sagt er nicht, aber das finden wir an vielen anderen Stellen im Neuen Testament. Das sind im Wesentlichen zwei Schritte. Der erste ist, tu Buße, so wird es in der Bibel beschrieben. Tu Buße, also damit ist gemeint, dass man umkehrt, dass man Jesus um Vergebung bittet und sich zu ihm hinwendet. Also von sich selber und den egoistischen Wegen, die man hat, von sich selber zu Jesus hinwendet. So eine 180-Grad-Wendung ist das irgendwie. Also in der Bibel wird oft das eben gesagt, tut Buße, damit ist einfach gemeint, wende dich zu Jesus hin und bitte ihm um Vergebung. Und das Zweite ist, nimm ihn auf. Also bitte Jesus, dein Herr und Retter zu sein und in dein Leben zu kommen. Und dann sagt die Bibel, dass wir eben auch ja, Teil der Schafherde sind. In Johannes steht, dass wir dann seine Kinder sind, Gottes Kinder sein können und dass wir gerettet sind und dass die Schuld vergeben ist. Und von daher ist so der erste Punkt, wenn es um diese Schafe geht, dass sich jeder einfach mal fragt, bin ich ein Teil der Herde? Und die meisten sind es, aber hier sitzen mit Sicherheit auch einige Leute, die kein Teil der Herde sind. Und von daher überleg dir gut, ob du nicht ein Teil dieser Herde sein willst. Ob du nicht Jesus zu deinem guten Hirten machen willst. Weil die größte Not, die ein Mensch im Leben hat, ist, dass wir mit unserer Sünde eigentlich Feinde zu Gott sind. Dass Gott unser Feind ist, weil wir diese Sünde haben, weil wir uns gegen ihn gestellt haben. Zwischen uns und Gott ist diese riesige Schuld, die wir im Laufe unseres Lebens angehäuft haben. Und das ist das größte Problem von einem Menschen. Und Jesus kommt hier als guter Hirte und bietet uns an, dieses größte Problem zu lösen. Das größte Problem deines Lebens will er lösen. Und von daher muss man sagen, ja, Jesus ist wirklich der gute Hirte, der das größte Problem der Schafe löst. Die Schuld, die wir vor Gott haben, weil jeder wird einmal vor Gott stehen, ja, und ihm Rechenschaft geben müssen. Wer sich da jetzt noch unsicher ist oder Fragen hat, habt Mut, die Fragen zu stellen. Könnt auch gerne nachher auf mich noch zukommen oder auf ihn anders. Aber geht diese Sache an und ja, beschäftigt euch mit dieser Frage. Als zweites ist dann, folge dem Hirten nach. Ich habe schon gesagt, dass der Hirte die Schafe zu 100% kennt. Er führt die Schafe und wir Schafe denken manchmal, dass wir besser wissen, was gut für uns ist. Das Gras auf der anderen Seite scheint irgendwie oft grüner zu sein. Und es ist schon so, dass der Hirte uns als seine Schafe manchmal durch Wüsten führt. Manchmal über steinige Wege führt. Ja, dass das Leben als Teil dieser Herde, als Schaf ja, oder als Mensch besteht ja nicht nur aus grünen Wiesen, wo es einem immer nur gut geht. Nein, es kommen auch manchmal schwere Wege, die wir gehen müssen. Aber das Schöne ist, was ich echt ja einfach ermutigend finde, ja, die echten Hirten heutzutage, die treiben die Schafe eigentlich oft vor sich her. Die laufen von hinten und schauen, dass die Schäferhunde die Schafe treiben. Aber Jesus ist kein Hirte, der die Schafe vor sich hertreibt, sondern Jesus als guter Hirte wird extra explizit im Text gesagt, er geht vor den Schafen her. Also kein Schaf ist auf einem Weg, wo der gute Hirte noch nicht war. Und das finde ich das Ermutigende. Ja, wir müssen immer wieder durch steinige Wege gehen. Aber erstens kennt uns der Hirte und zweitens geht er uns voran. Jesus hat als Mensch auch viel gelitten. Jesus hatte als Mensch sehr viele steinige Wege zu beschreiten. Und Jesus weiß, wie es ist zu leiden und sich einsam und verlassen zu fühlen, wenn Probleme irgendwie übermächtig werden. Ja, Jesus kennt das und er geht vor uns her. Das heißt, wir als Schafe brauchen einfach den Blick auf Jesus. Und wir wissen ja auch nicht, es scheint uns manchmal, ich habe gesagt, das Gras ist auf der anderen Seite grüner. Ja, es kann sein, dass es noch andere grüne Flecken auf dieser Erde gibt, aber wenn uns Jesus auf einem steinigen Weg gerade führt im Leben, dann wissen wir ja auch nicht, wohin dieser Weg führt. Und nicht als guter Hirte weiß er, wo die Oasen sind. Er weiß, wo die wirklich guten und saftigen Wiesen sind. Und er kann uns wirklich dahin führen. Wir hatten ja am Anfang vom Gottesdienst über die Offenbarung Texte gelesen. Und da muss man sagen, ja, spätestens in der Ewigkeit sind wir in einer wirklich saftigen grünen Wiese. Ohne Dornen und Disteln und ohne Steine und ohne Wüsten. Und das ist eine wirklich schöne Hoffnung. Als drittes, kenne seine Stimme. Heutzutage haben wir so viele Stimmen von falschen Hirten. Ich habe das vorher schon gesagt. Und deswegen sollten wir die Stimme des Hirten gut kennen. Ja, wir sollen unseren Hirten gut kennen. Und es gibt viele Hirten heutzutage und auch leider viele Gemeinden in Deutschland, ja, die diese Stimme des Hirten verfälschen. Die dann die Stimme des Hirten in Frage stellen. Ist die Bibel wirklich Gottes Wort oder enthält sie nur Worte Gottes? Klingt nach einem kleinen Unterschied, aber es macht einen riesigen Unterschied. Müssen wir die Bibel nicht etwas moderner interpretieren? Ja, über Gericht und Sünde sollte man doch irgendwie auch nicht mehr predigen, oder? Und solche Dinge, so fangen Christen an, ja, das Wort des Hirten zu verfälschen. Und andere stellen vielleicht Regeln auf, die der Hirte gar nicht gesagt hat. In vielen Gemeinden gibt es viele Regeln, die sehr streng sind, irgendwelche vielleicht auch Kleidungsvorschriften oder sonst was. Aber das sind auch Dinge, die der Hirte gar nicht so gesagt hat. Von daher ist es schon immer wieder dran, dass wir auf die Stimme des Hirten hören sollen und ihn kennenlernen sollen. Ja, das heißt, dass du deine Bibel regelmäßig liest. Du regelmäßig in der Bibel liest, auf die Stimme des Hirten hörst. Du ins Gebet gehst, aber auch Zeit mit anderen Christen verbringst. Und das klingt jetzt okay, lest die Bibel und verbring Zeit mit anderen Christen und bete und so. Das ist keine Checkliste, die man so abhaken kann, was man dann erledigt hat für den Tag, sondern es ist ja wirklich eine Beziehung, die wir zu ihm pflegen können. Und von daher ist es gut als Christen, wenn wir immer wieder diese Beziehung zu unserem Hirten führen. Und das führt auch zum nächsten Punkt, lebe aus seiner Versorgung. Also die Schafe, die laufen dem Hirten nach und der Hirte bringt sie zu den grünen Wiesen. Und da ist natürlich, wenn du als Schaf morgens, wenn man aus dem Stall hinausgeht, wenn man als Schaf sagt, oh, irgendwie habe ich jetzt keine Lust, ich bleib mal im Stall. Und eigentlich habe ich gar nicht so viel Hunger, ich muss jetzt gar nichts essen. Dann muss man sich auch nicht wundern, wenn dieses Schaf, was dann immer im Stall bleibt, wenn es irgendwann unterernährt ist, wenn es Hunger kriegt und sich nicht mehr so gut entwickelt. Naja, ist ja klar, der Hirte, der wäre schon zu den grünen Wiesen gegangen, aber die Schafe müssen auch dem Hirten nachgehen. Die Schafe sind auch herausgefordert, dahin zu gehen, wo es eben das Essen gibt, wo es die geistliche Versorgung gibt. Und da sind wir wieder bei dem in der Bibel lesen, Gottesdienst, ja, Gebet, Zeit mit Christen verbringen. Und gerade weil es keine Aufgabenliste ist, ist es so schön, oder ist es wichtig für uns Christen, dass wir uns auch an unserem guten Hirten freuen. Dass wir es nicht nur als Religion betrachten, was man irgendwie, wo man Regeln befolgen muss, sondern dass wir uns an Jesus freuen, dass wir Freude in unserem Leben haben, dass wir ja eine Beziehung zu ihm haben und dem Hirten erzählen, was uns bewegt, ja, dass wir den Alltag gemeinsam mit dem Hirten gestalten. Bleib nah beim Hirten. Und zum Schluss, das ist der Kern der eigentlichen Sache, vertraue ihm. Schlussendlich stellt sich für uns Menschen schon die Frage, wem vertraue ich? Wem glaube ich? Wer soll der Hirte in meinem Leben sein? Wer sagt, ich will Jesus nicht als meinen Hirten haben? Also das klingt jetzt zwar schön und gut, aber für die anderen, für euch ist es ja was, aber für mich ist es nichts. Ich bin lieber mein eigener Hirte, ich brauche keinen Hirten. Ich gehe selber meinen Weg. Ja, dazu will ich sagen, selbst wenn man denkt, man geht seinen eigenen Weg, sucht man sich automatisch andere Hirten. Also man hat automatisch, ob man es will oder nicht, folgt man anderen Leuten. Das sind dann Leute wie vielleicht Charles Darwin, Immanuel Kant oder Friedrich Nietzsche, die unsere Gesellschaft irgendwo geprägt haben. Man folgt vielleicht ja den, ja, oder man macht die Gesellschaft zu seinem Hirten. Das, was so gesagt wird, was so der Zeitgeist ist, dem folgt man danach. Und also wir sind als Menschen, wir sind in keinem luftleeren Raum, wir sind in keinem Vakuum. Es gibt immer Menschen oder es gibt immer etwas, was uns prägt. Und wenn du sagst, ich will Jesus nicht als guten Hirten, dann hast du andere Hirten. Das geht gar nicht anders, weil du einfach als Mensch ja, von der Gesellschaft geprägt wirst. Und selbst wenn du wirklich so reflektiert wärst, dass du das alles reflektieren und analysieren kannst und dir selber versuchst, den Weg zu bahnen, ich muss sagen, ich könnte das nicht. Weil wenn es mir gut geht, dann könnte man vielleicht ein paar Schritte gehen und sagen, ah, ich tue das, was mir Spaß macht und wo ich irgendwie clevere Entscheidungen im Leben treffe. Aber was ist, ja, wenn ich mal feststecke? Was ist, wenn ich als Schaf mal abrutsche? Und in der Bibel gibt es ja auch die Geschichte vom verlorenen Schaf, was sich dann in den Dornen verheddert. Wenn es im Leben mal nicht so rund läuft, wenn die Gesundheit schwindet, ja, wenn irgendwelche, man sagt ja so, Schicksalsschläge kommen, was ist dann? Und spätestens, wenn du nach dem Tod vor Gott stehst, dann merkt man, ich selber kann nicht mein guter Hirte sein. Ich selber bin kein guter Hirte für mich. Und wenn ich mir die Gesellschaft so anschaue und wenn ich in die Gesichter der Leute gucke, die so beim Einkaufen sind, wenn ich mir meine Nachbarn anschaue, meine ehemaligen Arbeitskollegen, dann muss ich sagen, die anderen Hirten sind wirklich schlechte Hirten. Also das ist wirklich so, die anderen Hirten sind schlechte Hirten, das sind Blinde, die anderen Blinden den Weg zeigen wollen. Ja, man schaut sich die Gesellschaft an und was sieht man? Skandale in der Politik, geldgierige Konzerne, egoistische Nachbarn. Und Jesus hat recht, wenn er davon spricht, dass die anderen Hirten Diebe und Räuber sind. Und diese schlechten Hirten, die führen die Schafe nicht zu grünen Wiesen. Sie wollen auch nur zu oft nicht das Beste für die Schafe. Und diese Hirten sind auch nicht bereit, für die Schafe ihr Leben zu lassen. Wir brauchen Jesus. Er ist unser guter Hirte. Er weiß, was wir brauchen. Er weiß, was uns gut tut. Er hat die nötige Kraft, Weisheit und Liebe, um unser guter Hirte zu sein. Und auch wenn wir manchmal klare Vorstellungen davon haben, wie unser Leben aussehen soll, so weiß er es doch besser. Wie oft läuft es im Leben anders als geplant? Ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich muss sagen, ja, Jesus, du sollst mein Hirte sein. Dir will ich folgen und auch danke, dass du mein guter Hirte bist. Welchem Hirten folgst du in deinem Leben? Amen.